Herzlich willkommen zum Podcast des Transregio Sonderforschungsbereichs 179. Dieser Sonderforschungsbereich wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und beschäftigt sich an den Standorten Heidelberg, Freiburg und München mit der Erforschung von Hepatitis-Virus-Infektionen. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich in Forschungslaboren passiert, die sich auf Hepatitis-Viren spezialisiert haben, wenn plötzlich ein neuartiges Virus die Weltbühne betritt, welches zwar nicht die Leber als primäres Zielorgan hat, aber trotzdem auch von Hepatitis-Forschern nicht so ganz ignoriert werden kann bzw. soll. Hier gibt es natürlich mehrere Aspekte zu diskutieren. Das sind regulatorische Aspekte, aber vor allem auch inhaltlich-wissenschaftliche Aspekte, die ich heute mit unseren Gästen, allesamt Teilprojektleiter des Sonderforschungsbereichs, diskutieren will. Dazu begrüße ich erneut Professor Dr. Ralf Bartenschlager, Leiter der molekularen Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg und Sprecher des Sonderforschungsbereichs, sowie Dr. Maike Hofmann aus Freiburg, Professor Dr. Andreas Pichelmeier aus München und Dr. Marco Binder aus Heidelberg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ralf, meine erste Frage geht an dich. Bevor wir uns gleich mit den Erkenntnissen beschäftigen, die mehrere Teilprojektleiter aus dem Sonderforschungsbereich zur Erforschung dieses neuartigen Virus beigetragen haben. Kurz bevor die Corona-Pandemie so richtig in Deutschland eingeschlagen hat, haben wir im März 2020 in Freiburg noch den internationalen Gutachtern unsere Pläne für die zweite Förderperiode zwischen 2020 und 2024 vorgestellt und ja letztlich auch ein recht positives Votum für unsere Projektpläne erhalten. Wir haben also einen konkreten Auftrag bekommen, Hepatitis-Viren zu erforschen. Und da erscheint jetzt dann ein Virus auf der Bildfläche, welches offensichtlich erforscht werden muss. Die Anzahl bewilligter Forschungsanträge zu diesem Thema im März 2020 aber sicher überschaubar war. Wie reagiert man jetzt als Laborleiter, aber auch als Sprecher eines Sonderforschungsbereichs in einer solchen Situation? Als Virologe will und muss man sich mit diesem Thema ja beschäftigen, aber die eigentlichen Verpflichtungen und laufenden Projekte müssen ja auch weiter bedient werden. Erzähl uns doch mal, wie du das in deinem Labor und auch regulatorisch für den Sonderforschungsbereich, zum Beispiel mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gelöst hast.
Ja, also die Begutachtung war tatsächlich sehr positiv und wir waren innerhalb unseres Projektleiterteams absolut euphorisch über diesen positiven Ausgang. Und es hat keine 3 Stunden gedauert, als wir nach Hause kamen, als uns dann SARS sozusagen komplett eingenommen hat. Das ging quasi ziemlich gut einher mit dem ersten Lockdown. Das heißt, es war gar nicht möglich, im Labor zu arbeiten, es sei denn, man arbeitet an einem SARS-CoV-2-spezifischen Projekt. Und wir als Wissenschaftler, die jede eine spezielle Expertise hatten, haben uns natürlich verpflichtet gefühlt, zur Kontrolle und zum Eindämmen dieser Pandemie beizutragen. Und da muss man sagen, dass die DFG extrem großzügig und flexibel war. Denn obwohl wir sozusagen in der Umwidmung unseres Know-hows, in der Umwidmung unserer Technologien jetzt weg von Leberviren hin zu SARS-CoV-2 etwas gemacht haben, das eigentlich mit dem Antrag gar nichts zu tun hatte, war es gar kein Problem, dass wir das tun. Und wir konnten damit dann auch wichtige Erkenntnisse gewinnen, die ja heute auch berichtet werden, die es uns eben erlaubt haben, auch etwas zumindest zur Kontrolle dieser Pandemie beizutragen. Also man muss sagen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft war extrem entgegenkommend. Sie hat eine hohe Flexibilität gezeigt. Sie hat uns Berichtspflichten quasi auch erlaubt zu verschieben und. Und natürlich vor allem auch gestattet und geduldet und auch unterstützt, dass wir unser Know-how, unsere Expertise zur Lösung SARS-Corona-spezifischer Fragen einsetzen konnten. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir irgendwann mal in nächster Zukunft oder zum Teil hat es auch schon begonnen, zurückkommen können zur eigentlichen Thematik, nämlich der Virushepatitis.
Marco, da bist ja du voll auch mit dabei, wenn wir über Expertise und Viren sprechen. Du bist Experte für Interferone. Willst du uns vielleicht kurz berichten, was Interferone sind und welche Interferone bei Virusinfektionen spielen Hepatitis, aber vielleicht eben auch schon das von Ralf eben angesprochene SARS-CoV-2-Virus?
Da bin ich natürlich etwas voreingenommen und würde mal behaupten, Interferone spielen eine Schlüsselrolle bei praktisch jeder Virusinfektion. Und es ist auch tatsächlich der Fall. Also nur mal ganz kurz als Hintergrund, ohne zu tief in die Details zu gehen. Interferone sind ein Botenstoff, den unsere Körperzellen selbst produzieren und ausstoßen, sobald sie spüren, dass sie von einem Virus befallen, von einem Virus infiziert sind. Das ist also sozusagen ein Hilferuf, mit dem sie sowohl unser echtes Immunsystem um Hilfe rufen, aber auch die anderen Zellen im Organverband nebenan vorwarnen, Achtung, da ist was im Anmarsch, sodass die Zellen, sollte sich wirklich auch ein Virus an ihnen zu schaffen machen, direkt schon in Alarmmodus sind, in Alarmbereitschaft sind und sich wirklich von Anfang an gegen diese Infektion zur Wehr setzen. Und wie wichtig dieses System ist, das sieht man in einem experimentellen Setting relativ einfach, wenn man Knockout-Mäuse verwendet, die eben kein Interferon bilden können. Aber es gibt auch unglückliche Individuen unter uns Menschen, die ohne funktionierendes Interferonsystem geboren werden. Und sowohl bei den Mäusen als auch bei den Menschen ist es eben so, dass dann sehr früh im frühen Kindesalter die allermeisten schon an eigentlich harmlosen Virusinfektionen versterben, weil eben der Körper nicht mehr in der Lage ist, auch nur einen normalen Schnupfenvirus oder so wieder einzufangen. So viel also mal zur allgemeinen Rolle von von Interferon bei Virusinfektionen. Und das ist auch genau das Feld, das wir im Transregio am Beispiel der Hepatitis-Viren angeschaut haben, die sich ja im Vergleich jetzt nochmal zum Schnupfenvirus dadurch hervortun, dass sie gerade Hepatitis B, Hepatitis C eben chronisch werden. Das heißt, das Virus nistet sich auf Dauer im Körper ein, obwohl der Körper eine Interferonantwort hat. Und das zu verstehen war im Transregio unser Hauptanliegen. Wie schafft es also ein Virus, trotz so einer starken, potenten Interferonantwort des Körpers im Körper zu bleiben und sich da sogar auf Jahre hinaus einzurichten? Und das ist dann auch schon der Ansatzpunkt, wie wir dann relativ schnell auf SARS-CoV-2 umschwenken konnten, weil auch bei SARS-CoV-2, bei der Covid-Erkrankung, wurde schon vor Monaten berichtet aus dem Labor von Jean-Laurent Casanova in New York, dass Menschen, die einen genetischen Defekt oder eine Autoimmunreaktion gegen dieses Interferonsystem haben, die also definitiv funktional nicht mehr richtig Interferon bilden, die haben ein extrem hohes Risiko, dann tatsächlich mit einem schweren Verlauf von Covid-19 auf die Intensivstation zu kommen.
Gibt es denn dann auch irgendwelche Erkenntnisse, die diese Interferonantwort eines Individuums mit dem tatsächlichen Verlauf korrelieren? Also abgesehen jetzt von denen, die wirklich überhaupt gar keines machen können und solchen, die eine normale Antwort haben, aber es gibt wahrscheinlich ja auch unterschiedliche Stufen des Ausmaßes einer Interferonantwort. Könnt ihr das mit den Verläufen bei SARS-CoV-2-Infektionen korrelieren?
Ja, genau. Also das war dann eben auch ganz genau das war unsere Frage. Wir haben da verschiedene Ansätze verfolgt. Einerseits hier bei mir im Labor, im S3-Sicherheitslabor, wo wir wirklich zellbiologisch das anschauen konnten, Zellen unter kontrollierten Bedingungen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Aber parallel dazu haben wir relativ früh angefangen mit einer Forschergruppe in Berlin an der Charité, am Berlin Institute for Health, zusammenzuarbeiten, die Patientenmaterial aus gesunden und SARS-CoV-2-infizierten Patienten gewonnen haben und das miteinander verglichen hatten. Und da hatten wir vor einiger Zeit schon ein Manuskript, ein Paper in Nature Biotech, in dem wir beschrieben haben, dass zum Beispiel bei Bluthochdruckpatienten, die allgemein als Risikopatienten für Covid-19 gelten, dass da dieses Risiko wieder gedrosselt werden kann, zurückgebracht werden kann auf ein normales Maß, an schwerem Covid-19 zu erkranken, wenn die Patienten mit Bluthochdruckmitteln behandelt sind und dadurch gut eingestellt sind. Und was wir da eben molekular beobachtet haben, ist, dass bei diesen Patienten genau diese Interferonantwort sich auch wieder auf ein gesundes Maß einbalanciert hat. Und das scheint also förderlich zu sein dafür, dass ein Patient so eine Infektion relativ problemfrei ausheilt. Und jetzt in der aktuellen Studie, die jetzt ganz frisch als Vorveröffentlichung, als Preprint bei MedArchives erschienen ist und hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft dann auch in einem begutachteten Journal erscheinen wird, da haben wir uns angeschaut, ob unter völlig gesunden Patienten, die ja auch da dramatisch unterschiedlichen Risiken schwer an Covid-19 zu erkranken, beispielsweise zwischen Kindern und älteren Erwachsenen, ob auch das einen Link zu diesem Interferonsystem hat. Und tatsächlich, ich säße vermutlich heute nicht hier, wenn dem nicht so wäre. Wir haben da ganz klar gesehen, dass in der Nasenschleimhaut von gesunden Kindern dieses ganze Sensorsystem in diesen Nasenschleimhautzellen schon viel einsatzbereiter, viel höher exprimiert ist und deswegen viel schneller reagieren kann, sobald sich das erste SARS-Virus in die Nase verirrt, dann schlagen diese Viren sofort sehr laut Alarm und spucken große Mengen an Interferon aus, die die gesamte Schleimhaut in eben besagte Alarmbereitschaft versetzen. Und das war bei Erwachsenen, gesunden Erwachsenen ganz anders. Da ist dieses Sensorsystem viel weniger ausgeprägt und dementsprechend länger dauert es, bis dann ein Erwachsener so eine Interferonantwort ausbildet. Und das findet auch auf einem wesentlich gedämpfteren Level statt. Und von daher sind wir relativ sicher, dass das auch tatsächlich ursächlich dann damit zusammenhängt, dass Kinder in den allermeisten Fällen nur an leichten, milden Verläufen leiden, kann man gar nicht sagen, aber eben Erwachsene vor allem im fortgeschrittenen Alter dann eine hohe Chance haben, wirklich ins Krankenhaus zu müssen.
Marco, vielen Dank. Du bist ja auch auf Twitter diesbezüglich sehr aktiv. Das darf ich also allen nur herzlich empfehlen, auch durchaus mal auf Marco Binders Twitter-Account vorbeizuschauen. In dieser Konstellation auch da immer sehr interessante Beiträge. Andreas, du arbeitest ja ganz eng auch im Rahmen des Sonderforschungsbereichs mit Marco zusammen, auch im Bereich der Interferone, bist selber aber vor allem Experte für Proteomics. Bevor wir uns jetzt mit deinen konkreten Corona-Ergebnissen beschäftigen, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was sich hinter dem Begriff Proteomics verbirgt und wie diese Technologie eigentlich helfen soll, Hepatitis-Virus-Infektionen zu verstehen und zu bekämpfen?
Ja, also im Grunde sind wir interessiert an den Interaktionen zwischen Viren und den Zellen. Und man muss sich das so vorstellen, dass es in der Zelle ganz viele verschiedene Eiweißmoleküle oder Proteine gibt, die mit viralen Strukturen interagieren können. Und wir versuchen durch Proteomics zu verstehen, welche Proteine von dem Körper mit viralen Proteinen interagieren oder mit viralen Nukleinsäuren. Und uns erlaubt also diese Proteomics einen Blick in die Zelle, um zu verstehen, welche molekularen Mechanismen zum Beispiel von einem Virus attackiert werden, beziehungsweise auch von einem Virus gebraucht werden, um dann zu verstehen, wie diese molekularen Mechanismen quasi für oder gegen ein Virus aktiv sind. Also diese Proteomics-Analysen sind im Prinzip sogenannte unbiased Analysen, die uns Informationen geben über ein System, das man nicht kennt, um dann besser zu verstehen, wie zum Beispiel ein Virus, auch zelluläre Maschinerien funktionieren, daraufhin quasi Schlüsse zu ziehen, wie gewisse Dinge in der Zelle funktionieren.
Und in eurer Studie mit dem SARS-CoV-2-Virus, die im Fachblatt Nature publiziert wurde, habt ihr ja nun untersucht, welche Strukturen dieses Virus mit menschlichen Lungenzellen interagiert und welche Effekte dadurch ausgelöst werden. Was haben wir denn aus dieser Studie gelernt?
Ja, im Grunde ging es darum, man muss sich jetzt vorstellen, dass wir bei SARS-CoV-2 ein Pathogen haben, von dem wir sehr, sehr wenig wussten, als dieses Pathogen auf uns zukam. Und mit Hilfe dieser Proteomics-Technologien konnten wir verstehen, welche zellulären Proteine an zum Beispiel virale Proteine binden. Und die Effekte dieser Interaktionen können jetzt sein, dass das Virus zum Beispiel diese zellulären Proteine blockiert oder das Virus benötigt diese zellulären Proteine. Das heißt, wir konnten zum Beispiel über sogenannte Interaktionsproteomics verstehen, welche zellulären Zielstrukturen es gibt in der Zelle, die das von dem Virus angegriffen werden. Gleichzeitig haben wir auch getestet, was für Effekte diese viralen Proteine auf die Zellen haben. Wie verändern sich die Zellen, wenn zum Beispiel ein gewisses virales Protein vorhanden ist? Und wir konnten dann über sogenannte Netzwerkanalysen quasi Signalwege charakterisieren, die von viralen Proteinen getargetet und gleichzeitig funktionell verändert werden, um dadurch zu verstehen, wie dieses Pathogen, von dem man sehr wenig wusste, gewisse Signalwege reguliert. Und hier gibt es dann einige Signalwege, die auch wichtig sind, zum Beispiel für Pathogenese. Ein Teil davon ist zum Beispiel ein sehr prominenter Effekt auf das Interferonsystem, von dem Marco gerade gesprochen hat, das durch viele verschiedene virale Proteine getroffen wird. Es gibt aber auch Effekte zum Beispiel DGF-Beta-Signaling, das wichtig ist für Wundheilung und auch für immunologische Prozesse. von denen wahrscheinlich Michael in Kürze sprechen wird. Also man kann quasi über solche molekularen Interaktionen relativ viel lernen, über ein Pathogen und wie es quasi mit dem Körper interagiert. Gleichzeitig konnten wir dadurch, dass wir wissen, woran das Virus bindet und was es moduliert, versuchen, diese Signalwege zu verändern, mit Hilfe von Drugs oder Small Molecules, die im Prinzip zum Teil bereits approved sind für andere Erkrankungen. Und zum Teil hatten diese Drugs und Small Molecules auch enorme Effekte auf das Wachstum von SARS-Coronavirus. Das heißt, man kann diese Informationen, die man über das Verständnis des Pathogens erwirbt, auch verwenden, um das Virus zu blockieren bzw. im Wachstum zu verändern.
Vielen Dank. Michael, du wurdest schon angesprochen, als es jetzt gerade um die möglichen Wirkungen des Immunsystems ging. Und im ersten Podcast haben wir uns darüber unterhalten, wie ihr bei Hepatitis C-Viren sogenannte T-Zellen, Immunzellen untersucht, die erschöpft sind wegen vieler Jahre chronischer Infektionen. Jetzt habt ihr die Immunantworten auch bei SARS-CoV-2-infizierten Patienten untersucht. Findet ihr dort ähnliche Erschöpfungsmuster? Und warum redet man eigentlich immer nur über Antikörper und nicht über T-Zellen?
Also zunächst mal zu deiner ersten Frage. Wir haben uns milde Infektionsverläufe angeguckt, also Patienten, die eben nicht ins Krankenhaus mussten. Und da sehen wir keine Erschöpfungsmuster bei den T-Zellen. Das bedeutet, die T-Zellen sind voll funktional. Sie werden auch relativ schnell induziert. Sicher langsamer als die Interferone, die Marco ja zuvor erwähnt hatte, weil die T-Zellen wie auch die Antikörper gehören beiden zur erworbenen Immunantwort, die eine gewisse Trägheit gegenüber der angeborenen Immunantwort, worunter die Interferone-Zellen haben. Und warum jetzt alle immer von Antikörpern sprechen, das weiß ich natürlich nicht, kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich finde natürlich die CD8-T-Zellen sehr interessant. Aber es kann daran liegen, dass die Antikörper können mit relativ einfachen Verfahren im Blut von Patienten nachgewiesen werden. Und es wird auch routinemäßig bei der Diagnostik von anderen Virusinfektionen eingesetzt. Und so ist es eben auch bei der SARS-CoV-2-Infektion, sodass bei der Diagnostik oder der Nachsorge von der SARS-CoV-2-Infektion Antikörper regelmäßig nachgewiesen werden. Und dies ist eben nicht der Fall bei den T-Zellen. Woran das jetzt liegen kann, ist, dass die Verfahren, um eben diese T-Zellen nachzuweisen, die sind einfach komplex. Man braucht in der Regel mehr Probenmaterial und sie sind einfach schwieriger in einem größeren Maßstab durchzuführen und sind auch nur in seltenen Fällen tatsächlich für die Diagnostik zertifiziert. Und daher denke ich, ist man im Alltag einfach weniger mit den T-Zellen konfrontiert und daher sprechen alle von den Antikörpern, obwohl sicherlich beide Mechanismen wichtig sind bei der Immunität gegen Virusinfektionen und so auch SARS-CoV-2.
Also zusammengefasst kann man sagen, beides gleich wichtig, aber die Antikörper vielleicht etwas einfacher nachzuweisen.
Ja, doch, das wäre kurz zusammengefasst.
Ihr habt auch die Impfantwort untersucht. Was gibt es denn dort für Unterschiede zwischen Patienten, die eine Infektion durchgemacht haben und Probanden, die eine Impfung erhalten haben?
Also wir können zunächst sagen, wir haben Untersuchungen durchgeführt zu den RNA-Impfstoffen und auch hier sehen wir, wie bei der natürlichen Infektion, eine relativ schnelle Induktion der CD8-T-Zellantwort und auch nach zweiter Impfung wird die nochmals verstärkt. Und wenn wir dann circa 3 Monate warten nach der zweiten Impfung und das vergleichen mit Patienten, die circa 3 Monate bis 4 Monate zurückliegend eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sehen wir von den Frequenzen leicht erhöhte Anzahl bei den Impflingen. Aber wir sind absolut noch in der dynamischen Range, so dass man jetzt abwarten muss, wie sich dann die Immunität entwickelt, dann über einen längeren Zeitraum hinweg nach Impfung.
Vielen Dank, Michael. Dann war es das für den heutigen Podcast. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Ralf, Andreas, Marco, Maike, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.